Ich möchte euch recht herzlich auch begrüßen, auch alle Urlauber wieder herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Ja, und ich möchte zu Beginn noch kurz stille werden. Ihr könnt sitzen bleiben, das Ganze Gott anbefehlen. Herr Jesus, wie immer möchte ich es einfach alles dir hinlegen. Bitte rede du und bitte wirke du und nimm du alles in deine Hände. Wir brauchen dich einfach. Ohne dich können wir nichts tun. Wir preisen dich dafür. Amen. Ja, das heutige Thema, das hat mich in besonderer Weise herausgefordert, weil es ein Thema ist, wo ich sagen kann, ich habe mich mit diesem Thema viel zu wenig beschäftigt. Ich muss gestehen, das ist ein Thema, was ich zwar immer wieder in der Bibel lese, was sehr große Gewichtung hat im Neuen Testament, aber ich finde, dieses Thema hatte viel zu wenig Einfluss auf mein Glaubensleben bisher. Und daher gilt die Predigt heute, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, zuerst mal mir. Und ich predige mir selber, aber natürlich soll sie auch euch bereichern in besonderer Weise. Es geht um das Wiederkommen unseres Herrn Jesus, das kann ich jetzt schon verraten. Und wie gesagt, ein Thema, immer wenn es um Wiederkunft unseres Herrn Jesus geht, viel gebetet, immer wieder sagt man es so leicht über die Lippen, der Herr Jesus kommt bald wieder. Wie kann das Thema mehr Gewicht in unser aller Leben bringen, in unser Glaubensleben? Wir sollten uns viel mehr mit der Wiederkunft Jesu beschäftigen, das ist mir bewusst geworden. Und die Bibel drückt es so aus, wenn sie von unserer Zeit momentan redet, dann sagt sie, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag aber nahe herbeigekommen. In Römer 13, Vers 12, je dunkler es in unserer Welt wird, in unserer Umgebung, desto mehr sollen wir Christen unsere Häupter erheben und weil wir ja wissen, das ist ein Kennzeichen dafür, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Wusstet ihr, dass die Bibel im Neuen Testament über 300 Mal das Thema Wiederkunft des Herrn thematisiert? Hat mich sehr, sehr überrascht. Ich möchte mit euch dazu den klassischen Text lesen, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Und ich habe es euch auch mitgebracht. Ich lese es hier von meinem Bildschirm aus, deswegen muss ich kurz übersteuern. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Die Auferstehung der Toten und die Wiederkunft des Herrn. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte? Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und noch ein paar Verse aus dem 1. Korinther, Kapitel 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Soweit mal der Text. Der Kerntext wird der 1. Thessalonicher sein, aber der 1. Korinther-Text dient noch euch als Ergänzung dazu. Ja, wir lesen in diesen Versen unter anderem, wir haben es ja mit einem Geheimnis zu tun. Dieses Geheimnis wird uns Gläubigen offenbart, ein offenbartes Geheimnis für die Kinder Gottes. Aber wissen wir auch um die Tragweite dieses Geheimnisses bzw. dieses Zeitpunktes, an dem dieses Geheimnis stattfinden wird? Ich möchte die Frage mal stellen, in welcher Phase leben wir denn, was die Heilszeiten anbelangt, die wir nach der Bibel her vielleicht kennen, mehr oder weniger? Wir leben in der Gnadenzeit, wie wir immer wieder auch sagen, aber wir leben bereits in der letzten Phase der Gnadenzeit. Und das heißt so viel wie, wenn man die biblischen Prophezeiungen so anguckt, dann muss man sagen, es gibt kein Ereignis mehr, was die Bibel so eindeutig sagt, wo wir noch darauf warten müssten, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Also er kann theoretisch jeden Moment wiederkommen. Und zunächst mal möchte ich ganz kurz nur sagen, wie ich ungefähr die Aufteilung mache. Es wird heute nicht Vers für Vers eine Gliederung geben, die wir verfolgen können. Es geht zunächst mal um den Heilsplan der Bibel und die Ereignisse in der Reihenfolge. Und da möchte ich einfach zeigen, wo sich diese Entrückung des Herrn Jesus, diese Wiederkunft bei der Entrückung einordnen lässt. Der zweite Abschnitt ist dann die Entrückung und die Fakten zum Kommen des Herrn Jesus allgemein. Wie läuft diese Entrückung ab? Was passiert dabei? Und das dritte ist dann, und es kommt immer wieder mit in der Textbetrachtung mit rein, was für Konsequenzen hat es denn, sollte das haben für unser Glaubensleben? Soweit mal zu der Gliederung. Jetzt zu den Heilsgeschehnissen. Die Bibel redet zunächst mal von zwei Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde. Von einem ersten und einem zweiten Kommen. Als Gott seinen Sohn in der Fülle der Zeit, wie es die Bibel sagt, von einer Frau gebären ließ. Das haben wir heute Morgen in der ersten Stunde auch betrachtet, uns der Besat vorgelesen, aus dem Lukas-Evangelium, kam Jesus Christus zum ersten Mal, als er hier leiblich als Mensch auf diese Erde geboren wurde. Das war sein erstes Kommen. Warum kam er denn auf diese Erde? Ja, wir wissen, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann beginnt die Bibel mit diesem ersten Menschenpaar, Gott hat den Menschen erschaffen, hat ihn ins Paradies gesetzt. Und was ist passiert? Der Mensch, dem eine Verantwortung, ein freier Wille anvertraut war, konnte mit diesem nicht umgehen und er hat gesündigt. Er ist in Sünde gefallen. Und dann war der Mensch, Gott musste den Menschen aus dem Paradies, aus seiner Gegenwart ausweisen und der Mensch war damit in Sünde gefallen und zum Tode verurteilt, wie es die Bibel sagt. Weil Gott es einmal festgelegt hat in seinem Wort, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und von dem Zeitpunkt an hat Gott bereits schon einen Heilsplan, einen Plan gehabt für uns Menschen. Wie kann er uns denn helfen? Wie kann er uns wieder zurückführen in die Gemeinschaft mit ihm? Und von diesem Heilsplan wird bereits im 1. Mose Kapitel 3, also unmittelbar nach dem Sündenfall, gesprochen. Und da wird es uns offenbart, dass jemand kommt, ein verheißener Messias, der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird, aber die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Also er wird, meine Interpretation, er muss auch zu leiden haben. Und dann können wir sagen, durch die ganze Botschaft der Bibel, ein Prophet nach dem anderen immer wieder geht auf dieses Kommen des Messias ein und konkretisiert Schritt für Schritt immer mehr, was passiert denn, wie wird denn der Messias kommen, was ist denn sein Auftrag. Aber, wie wir auch merken, es wurde viel prophezeit, aber als es dann soweit war, kein Mensch nahm fast Notiz davon. Jesus kommt auf diese Erde, wie wir heute betrachtet haben, in einer Krippe liegt er. Ganz wenige Menschen haben es nur erfahren, mitbekommen. Und dann fängt er an zu wirken in Israel. Die Menschen, sein eigenes Volk, die Israeliten, verstoßen ihn, wollen ihn nicht annehmen. Und wir sehen einfach, er kommt das erste Mal auf diese Erde und was passiert? Die Menschen lehnen ihn ab. Und wie es dann immer so ist, die menschliche Interpretation heißt sofort, wenn sowas passiert, Niederlage. Ist so jemand, der so auf die Erde kommt und so ein Ende nimmt, er stirbt am Kreuz auf Golgatha, der kann doch nicht von Gott gesandt sein. Es ist doch Niederlage, das ist doch nichts, ist doch kein Gewinn. Soweit die Interpretation der Menschen. Sie haben ihn verstoßen, verworfen, beleidigt, ans Kreuz gehängt und für die Menschen war es damit erledigt. Aber bei Gott hat alles eine ganz andere Bewertung, eine ganz andere Perspektive, wenn wir es aus Gottes Sicht sehen. Die Emmaus-Jünger damals zogen über sein Leben als Fazit, wir aber dachten, dass er der gewesen sei, der Erlösung bringen würde. Und die Jünger auch damals, die hatten ein ganz falsches Bild von dem, was Jesu Auftrag war bei dem ersten Wiederkommen und mussten dann korrigiert werden von Jesus persönlich, der als Auferstandener ja dann mit ihnen ging und ihnen offenbarte vom Alten Testament her, dass der Herr Jesus leiden musste. Also wir sehen schon, dass Gottes Plan, Gottes Heilsplan ganz anders verläuft, wie es der Mensch sich in seinem eingeschränkten Denken, in unserer Ameisenperspektive, sage ich mal, sich vorstellt. Und das ist auch immer wieder für uns, auch heute noch, Gefahr, wenn wir jetzt dann weiterdenken an die Zukunft, dass wir zu arg unser menschliches Denken hier reinbringen, aber Gott ist immer noch größer. Gott schreibt noch ganz anders seinen Heilsplan. Also, wir fassen zusammen, seinem ersten Kommen war sein stellvertretender Tod fest eingeplant und der wichtigste Meilenstein mit seiner anschließenden Auferstehung, weil er nämlich hier durch den Tod besiegt hat. Das war sein Auftrag, das war seine Mission Und das Wunderbare ist, Gott nimmt ja dann die Seinen mit in diesen Heilsplan insofern rein, dass wir Einblick kriegen dürfen. Wir dürfen hineinschauen, was Gott mit uns vorhat, was Gott sich dabei gedacht hat. Und das ist was Besonderes. Wir haben versagt in Adam und Eva, wir sind sündig gewesen. Gott schenkt, weiß, er muss uns rausnehmen, er muss selber kommen, auf diese Erde Mensch werden, sündlos bleiben, sein Leben geben. Und dann lässt er uns aber Einblick nehmen in seinen wunderbaren Heilsplan. Aus der ersten Hoffnung auf das Kommen des einen, des Erlösers, wird nun nach Tod und Auferstehung dann des Gekommenen sein zweiter Schritt des Heilsplans, nämlich das zweite Kommen des Herrn Jesus. Zunächst kam er in Demut und Niedrigkeit auf die Erde, aber wenn er dann das zweite Mal kommen wird auf diese Erde, wird es in Macht und Herrlichkeit geschehen. Das zweite Kommen passiert in Macht und Herrlichkeit. Ich möchte euch dazu mal ein paar Verse aus dem 2. Thessalonicher lesen. Ab Vers 7 lese ich mal vor. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Soweit die Ankündigung aus dem 2. Thessalonicher seines zweiten Kommens. Wir merken, hier wird es etwas ernster, weil hier wird davon gesprochen, es gibt Menschen, die glauben an Jesus Christus, die nehmen sein Zeugnis zu Lebzeiten an. Und Micha hat ja letztes Mal über das Gericht gesprochen. Aber es gibt auch ein Gericht für die, die Jesus zu Lebzeiten nicht angenommen haben. Ich werde nachher noch ein wenig konkreter darauf eingehen. Bei dem zweiten Kommen wird unter anderem ein Ziel sein von Jesus Christus, er wird ein Friedensreich auf Erden aufrichten. Und dieses Friedensreich, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie das sein wird, weil wir heute Frieden und Gerechtigkeit nicht kennen. Dort wird eine göttliche Unterleitung des Königs Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit, wird ein vollkommener Friede und vollkommene Gerechtigkeit auf der Erde sein, 1000 Jahre. Und das liegt uns so fern, weil wir in diesem noch von Satan durchdrungenen, in dieser von Satan durchdrungenen Welt leben. Aber dann wird der Satan für 1000 Jahre gebunden sein und damit wird erst die Möglichkeit, die Grundlage geschaffen, dass dieser Frieden auf Erden auch gelebt werden kann. Gott zeigt mit diesem Friedensreich, dass die Erfüllung der Hoffnung der Glaubenden aus dem Alten Testament auch tatsächlich auf dieser Erde stattfinden kann, wenn es unter den richtigen Rahmenbedingungen geschieht. Ein Hoffnungskeim und Hoffnungsschimmer. Heute würde ich eher sagen, der Weltfrieden, der so oft angestrebt wird, eine Utopie. Aber dann in der Zukunft, beim zweiten Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde, dann ist es Realität, dann wird es Realität. Und jetzt haben wir diese zwei Pole in dem Heilsplan. Ich gehe wieder zurück auf diesen Heilsplan. Erstes Kommen, zweites Kommen mit der Gemeinde und dazwischen passiert ein großes Ereignis und das ist die Wiederkunft. Die Wiederkunft in Form einer Entrückung von den Gläubigen. Und warum reden wir hier nicht von einem zweiten und dritten Wiederkommen? Ganz einfach, weil der Herr Jesus wird nicht auf diese Erde runterkommen, wie er es beim ersten Mal gemacht hat, nein, sondern er wird die Gläubigen, er wird nur am Himmel erscheinen und wird die Gläubigen zu sich holen. Das ist die Entrückung. Die Entrückung, wie wir es auch gelesen haben in dem Text, dieser Text soll uns ja zur Ermunterung, zur Erbauung dienen. Und diese Erbauung kommt allein schon, wenn wir das Bild, was hinter dieser Entrückung steckt, anschauen, dann kommt die Erbauung hier durch, indem wir sehen, die Bibel redet auch von Jesus als dem Bräutigam und uns Gläubigen, wir als die Braut. Sie redet von einer Hochzeit. Sie gibt uns das Bild davon, dass Jesus seine Braut eines Tages zu sich holt. Und jetzt merken wir vielleicht schon, wenn die Bibel davon spricht, wenn wir an eine irdische Hochzeit denken, der Daniel Brehm ist heute auf einer Hochzeit, hat er gesagt, er hat schon gestöhnt, weil das schon die wievielte Hochzeit in diesem Jahr war, aber denken wir an eine Hochzeit, denken wir an die Verliebten, ja? Eine Spannung baut sich auf. Die Verliebten, wenn sie nach biblischer Tradition leben, dann leben sie erstmal keusch bis zu der Hochzeit, bis es soweit ist. Sie freuen sich aufeinander, sie warten aufeinander, sie sehnen einander zu. Das ist die biblische Hochzeit. Und dasselbe sollen wir mit unserem Herrn Jesus anstreben. Wir sollen auf ihn zusehnen uns. Wir sollen uns sehnen nach ihm und uns freuen auf diesen Tag der Entrückung. Und ich denke, da spielt ganz groß auch unsere Liebe im Herzen für den Herrn Jesus hier eine Rolle. Ich möchte jetzt mal auf die Thessalonicher eingehen. Wie ist dieser Text von Paulus entstanden? Zunächst mal waren die Thessalonicher junge Christen, waren relativ frisch bekehrt, hatten aber ein sehr gutes Zeugnis. Sie lebten nach allem, was Paulus ihnen offenbart hat vom Herrn Jesus, und sie waren auch überzeugt, Jesus wird bald wiederkommen. Und sie haben eigentlich schon in dieser Naherwartung gelebt und gesagt, Mensch, der Jesus wird morgen kommen, und das hat uns Paulus so gesagt. Wir warten darauf und wir freuen uns darauf. Und dann ist Folgendes passiert, dann sind einige unter diesen treuen Christen plötzlich gestorben, entschlafen. Und dann hatte plötzlich ihr ganzes Gedankenkonzept und offenbartes Konzept des Heilsplans Gottes einen schwarzen Fleck in der Mitte. Sie haben es nicht verstanden. Was passiert mit diesen, die jetzt plötzlich sterben? Sind die jetzt bei der Entrückung nicht dabei? Wo sind die? Und jetzt merkt man oder Paulus hat diese Enttäuschung gemerkt, und dann kommt Paulus mit einem neuen offenbarten Geheimnis, wie er auch spricht von einer direkten Offenbarung. Das, was Paulus direkt empfangen hat von Jesus, und das teilt er ihnen mit, um sie damit einfach zu trösten, um sie wieder zu beruhigen. Und es geht letztendlich um die Botschaft, was passiert jetzt mit denen, die an den Herrn geglaubt haben und jetzt schon gestorben sind? Sind die benachteiligt? Und Paulus beruhigt die Christen in Thessalonich und sagt, seid ganz entspannt, es gibt eine Entrückung, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde in den Himmel zu holen. Und die gute Botschaft ist, alle werden dabei sein, alle, die an den Herrn Jesus gläubig waren, sind und werden, aus unserer heutigen Perspektive, sind dabei, egal ob sie bereits verstorben sind, sie sind an diesem Tag dabei. Es gibt an diesem Tag eine Auferstehung, es gibt die gute Botschaft, es gibt einen neuen Leib für die Toten, und sie werden mit auferstehen stehen und beim Herrn sein. Und das war zunächst mal der Hauptanlass auch dieses Schreibens von dieser Botschaft der Entrückung. Der Text benutzt jetzt in diesem Fall für dieses Ereignis der Verstorbenen, benutzt er zwei Begriffe. Das ist einmal der Begriff, die durch Jesus Entschlafenen, oder auch der Begriff Tote in Christus. Und zunächst mal muss man ja sagen, der Tod ist für uns immer, auch für uns Christen, zunächst mal etwas, was unheimlich, sage ich mal, für uns einen düsteren Charakter hat. Es ist mit Trauer verbunden, es ist mit Trennung verbunden. Wir sehen zunächst mal physisch nicht, was hinter dem Tod passiert. Und damit ist der Tod etwas schon Erschreckendes, etwas, wovor wir Angst haben. Aber das Wunderbare ist, wenn wir jetzt Menschen betrachten, die sterben ohne Jesus, die Jesus nicht haben, dann sehen wir oft sehr traurige Beerdigungen, wir sehen Hoffnungslosigkeit. Aber die Bibel, die hält nicht an diesem Schritt des Todes an, sondern die sagt uns auch, was passiert denn nach dem Tod? Wie geht es denn weiter? Und hier möchte ich es aber auch deutlich sagen, hier gibt es zwei Möglichkeiten, wie es für uns, wie es insgesamt weitergehen kann. Und das möchte ich euch einfach mal anhand einem Bild, das habe ich gestern noch schnell zusammen kreiert, damit es vielleicht etwas eingängiger ist. Es passiert der Tod eines Menschen. Und jetzt ist es hier in der Mitte unten, ein Mensch stirbt. Und jetzt ist es ganz entscheidend, hat dieser Mensch, während er noch gelebt hat, Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen. Zu diesem Zeitpunkt entscheidet sich, was bei seinem Tod, nach seinem Tod passiert. Es gibt zwei Ewigkeitszustände. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die Entschlafenen durch Jesus, entschlafen durch Jesus meint hier, so ist es dargestellt, der Tote, der Gestorbene, der an Jesus geglaubt hat, geht durch Jesus als Tür, als Tor, ich bin die Tür, geht er durch diesen Tod in die ewige Freude und Herrlichkeit, in das Paradies hinein. Ja, das meint dieses Entschlafen durch Jesus. Und der zweite Begriff, Tote in Christus, meint so viel wie, er ist gestorben, der physische Leib ist tot, aber er ist in Christus und damit lebt er weiter. Er hat ewiges Leben. Das meint dieser Begriff Tote in Christus. Und diese beiden, ich sage jetzt mal, Begriffe für einen Zustand, gilt den Gläubigen. Wir Gläubige haben diese wunderbare Aussicht, nach dem Tod geht es erst richtig los. Da beginnt das ewige Leben beim Herrn, bei Jesus. Und was aber dann die traurige Nachricht ist, und die wirklich auch von der Bibel her eindeutig dargestellte, es gibt nicht dieses nach dem Tod ist alles aus, alles vorbei. Der Leib ist physisch gestorben, aber die Seele, der Seele, Geist leben weiter. Und jetzt ist entscheidend, wo kommt unsere Seele, unser Geist hin? Wo kommen wir hin nach dem Tod? Kommen wir zum Herrn Jesus, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben für ihn? Wenn nicht, sind wir in der ewigen Verdammnis. Wir kommen in die Hölle, wenn wir die Entscheidung zu Lebzeiten, wenn ein Mensch die Entscheidung zu Lebzeiten nicht getroffen hat. Und diese Eindeutigkeit der Bibel, die, an der ist nichts zu rütteln, und die muss auch ganz deutlich immer wieder gesagt werden, dass es nicht nach dem Tod alles aus ist, sondern dass es weitergeht. Ich möchte zu dem Text Kern kommen, ab Vers 16, wo es um die Entrückung geht. Wie wird das Wiederkommen des Herrn denn jetzt nun ablaufen? Für die, die diese Entscheidung zu Lebzeiten getroffen haben, für uns Gläubigen. Da heißt es, er selbst wird kommen. Und das ist schon mal das erste Mutmachende. Wenn wir überlegen, vielleicht sind wir manchmal ein bisschen beleidigt, wenn wir mit einem Chef sprechen wollen und der schickt eben nur einen Abgesandten, was weiß ich, der gar keine Entscheidungsbefugnis hat, gar keine Autorität, dann kann uns das vor den Kopf stoßen. Wenn es um diese Wiederkunft unseres Herrn Jesus geht, dann macht er es zur Chefsache. Er selber, er der Herr aller Herren, schickt keinen Engel, er schickt niemand anders, sondern er kommt selber, um uns abzuholen. Das zeugt von einer ganz, ganz tiefen Liebe, die er zu uns hat, und es bezeugt uns diese Liebe. Er selbst wird kommen und uns abholen. Der zweite Begriff, der hier gewählt wird, beim Befehlsruf, da erkennen wir die Art und Weise, dass er gebietend kommt. Er, der Herr aller Herren, er kommt gebietend mit einem Ruf, mit einem Befehlsruf. Und was ermutigt uns daran? Was kann uns ermutigen? Wir können daraus sehen, und es war auch eine Sorge der Thessalonicher, keiner wird die Wiederkunft des Herrn verschlafen. Keiner, der zu Lebzeiten eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, wird diesen Befehlsruf überhören, sondern wer den Heiligen Geist hat, wer versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, der wird diesen Ruf so hören, dass er sofort diesem Ruf folgen wird. Er kann ihn nicht überhören, weder gestorben in Christus, entschlafen in Christus oder noch am Leben und direkt entrückt. Jeder wird diesen Ruf hören, der Jesus Christus angehört. Und dann lesen wir weiter, es passiert bei der Stimme eines Erzengels. Ich bin nicht zum Schluss gekommen, ob der Erzengel jetzt beauftragt diesen Ruf ausführt oder ob Jesus mit der Stimme eines Erzengels ruft, aber das ist auch völlig hinfällig. Es wird auf jeden Fall eine lautstarke, kraftvolle Stimme sein, die ertönt und begleitet wird von einem weiteren Phänomen. Und jetzt geht es ein bisschen in die Militärsprache für die, die nicht beim Militär waren, aber man kennt es aus Fernsehs. Es geht um eine Posaune, die erschallt. Wenn bei uns in der Gemeinde die Trompete erschallt, dann wissen wir, jetzt kommt Weihnachten, der Uwe packt seine Trompete aus. Oder vielleicht Ostern, das ist dann bei uns der besondere Anlass. Wenn beim Militär die Trompeten ausgepackt werden, dann weiß man, jetzt kommt ein hoher Würdenträger, ein hoher militärischer Dienstgrad. Wussten wir als Soldaten, Mensch, jetzt müssen wir alle vorher trainieren, Formalausbildung, dass wir alle stramm stehen dann richtig, dass wir die Befehle richtig erkennen. Und das war die Situation beim Militär, wenn die Posaunen, wenn der Posaunenchor mit dabei war bei irgendwelchen hohen Anlässen. Und für die Thessalonicher war damals klar, wenn Cäsar, der Kaiser aus Rom, irgendwo hinkam, dann gab es einen Trompetenchor und Posaunenchor größter Dimension für ihn. Und dann war klar, der Kaiser kommt. Und das gleiche Bild münzt Paulus jetzt um in dieser Entrückung. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann kommt der Kyrios, der Herr aller Herren, der König des Universums, der Kaiser von allem. Und dann wird ein Posaunenschall ertönen und der wird gewaltig sein, der wird immens sein. Von diesem militärischen Bild möchte ich noch einen Schritt weitergehen, und da geht es mir jetzt um, was löst dieser Posaunenschall aus? Was soll damit passieren? Zunächst mal ist es ein Marschbefehl. Dieser Marschbefehl soll zeigen, es geht los. Es geht in Richtung des Himmels mit unserem Herrn. Und das Ganze kann man aber auch, wird von manchen Auslegern so ein bisschen dreifach gesehen. Und da möchte ich euch jetzt mal ein Bild aus dem Sportbereich geben. Da wir jetzt gerade die Olympiade hinter uns haben, ist vielleicht noch Usain Bolt und 100 Meter Sprint in den Köpfen, vielleicht auch nicht. Wie läuft denn so ein Start ab? Ich habe es früher selber mal in einem Wettkampf erlebt. Man geht mit zittrigen Beinen, nimmt man an einem Wettkampf teil, dann weiß man, jetzt ist gleich soweit, der Starter steht mit seiner Startpistole da und gibt das Kommando auf die Plätze. Übertragen auf Menschen ist es der Punkt, wenn Gott in dein Herz hinein spricht, wenn du erkennst, Jesus Christus ist für mich gestorben. Ich selber möchte sein Opfer in Anspruch nehmen. Ich selber glaube an ihn als den Sohn Gottes, dass er die Sünden, meine Sündenschuld bezahlt hat. In diesem Moment erkenne ich, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dazu. Also gilt dieses Kommando jetzt auf die Plätze mir. Ich gehöre jetzt nicht mehr zu der Welt, die Gott, Jesus nicht kennt. Ich gehöre zu der Schar der Kinder Gottes, zur Familie Gottes. Also muss ich mich auch auf diesen Platz Gottes einfinden. Ich fange an, Bibel zu lesen. Ich fange an, Jesus Christus einfach nachzufolgen. Ich möchte ihm ähnlich werden. Und das ist das erste Kommando, auf die Plätze sammeln, unsere Bekehrung. Und dann kommt der zweite Schritt. Und in diesem Schritt sind wir alle jetzt aktuell, die wir gläubig sind, nämlich dann kommt das Kommando fertig. Und das würde ich im übertragenen Sinne auf alle gläubig gewordenen so nehmen, dass wir haben den Heiligen Geist nun in uns und wir lesen die Bibel, wir beten und Gott spricht zu uns und er offenbart uns seinen Willen Schritt für Schritt. Und für uns gilt es, uns auf ihn auszurichten, nicht mehr uns von tausend Dingen ablenken zu lassen, nicht mehr jedem hinterhergehen, der irgendwas will und schreit, sondern nein, der Herr Jesus ist der, der uns sagt, was sein Wille ist und wir sollen seinem Willen gemäß seinem Willen leben. Das ist dann unser Heiligungsleben als Gläubige. Und in diesem Schritt sind wir aktuell, wenn wir wissen, Jesus wird wiederkommen, wird kommen und uns entrücken, uns zu sich nehmen. Und dann kommt dieser Posaunenschall, der dann zeigen wird, so und jetzt geht's los. Und wenn wir mal diese zweite und dritte Position angucken, hier, da haben wir nur einen Platz eingenommen, da haben wir uns an unseren Platz begeben. In dieser Position, da nehmen wir eine Stellung ein, wo ein kleiner, sage ich mal, wenn hier eine Fliege an unseren Hintern fliegt, dann kippen wir fast um, weil wir schon so just an der Startstellung sind, dass wir sofort los können. Wir warten nur drauf, bis der Schuss kommt und dann geht's los. Und diese Dynamik, die soll einfach zeigen, ja, in welcher Situation wir als Christen uns begeben sollen. Und jetzt die Frage natürlich an jeden von uns persönlich, empfindest du es so, dass du in dieser Fertigstellung bereit bist für diesen Posaunenschall von Jesus? Sind wir in dieser Position, in dieser optimalen Position, wenn der Herr Jesus morgen wiederkommt, wenn er heute noch wiederkommt, dass wir direkt mit ihm mitgehen? Das ist eine ganz persönliche Frage an dich. Und die Folgen dieser Posaune, dieses Entgegenkommen unseres Herrn, der nächste Schritt ist nun ein ganz gewaltiger. Es ist nämlich die Auferstehung. Wenn die Gläubigen, die bereits entschlafen waren, als Geist, Seele beim Herrn waren, bei Jesus waren, direkt im Paradies, so passiert jetzt ein Wunder, das wir gar nicht fassen können. Und da möchte ich euch mal von einem Ausleger etwas vorlesen. Man bedenke, was alles in diesen Versen enthalten ist. Die Erde und das Meer werden den Staub aller Toten in Christus hergeben, dann stelle man sich das Wunder vor, durch das dieser Staub zu den verherrlichten Leibern geformt wird, die in Ewigkeit frei von Krankheit, Schmerz und Tod sein werden. Und ich ergänze auch von Sünde. Dann der Raum flog in den Himmel und all das wird in einem Augenblick geschehen. Also stellen wir uns das mal vor, wie wird der Schöpfer aller Dinge, wird aus diesen bereits verstorbenen Gläubigen, die bei ihm sind, und auch aus uns, wird er uns Leiber geben, vollkommene Leiber, die wir uns nicht vorstellen können, die keine Schmerzen mehr haben werden, keine Krankheiten mehr, und wir werden mit ihm gehen. Soweit dieser Punkt der Auferstehung. Und das Ganze sagt uns dann noch das Wort, es wird gleichzeitig geschehen zwischen denen, die mit Jesus entschlafen sind, und denen, die jetzt noch am Leben sind, den Gläubigen. Keiner wird bevorteilt, sie werden gleichzeitig mit dem Herrn mitgenommen werden. Und das ist dann auch tröstlich zu wissen, es gibt keine Bevorzugung oder Benachteiligung. Zu dem Wort Entrückung einfach nochmal möchte ich so ein bisschen die Bedeutung klar machen. Was heißt denn Entrückung? Aus dem Griechischen habe ich das Wort harpazo herausgenommen, was so viel heißt wie rauben, berauben, schnappen, gewalttätig an sich reißen, wegschnappen, wegreißen. Dieses Wort Entrückung bringt zum Ausdruck, dass das Ganze in einem Augenblick geschieht. Es wird ganz plötzlich geschehen. Es wird so geschehen, und das ist auch ein wesentlicher Aspekt, dass genau der Zeitpunkt, der ist ein ganz kurzer, und wir werden in eine für mich neue Dimension, so wie wir es von Paulus gelesen haben in 2. Korinther 12, wo er in den dritten Himmel entrückt wurde. Wir werden in eine Dimension entrückt werden, wo wir den Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und dieses wird ergänzt, das wird blitzartig geschehen und ergänzt durch die Besonderheit, dass das Ganze sehr kraftvoll geschehen wird. Und zwar, und darauf möchte ich jetzt gleich eingehen, wir müssen, weil es so schnell geschieht, müssen wir wach sein für diesen Augenblick und müssen bereit sein, so wie wir hier gesehen haben. Ja, das bedeutet Wachsamkeit für uns. Und diese Wachsamkeit, die Bibel ruft uns immer wieder auf, seid nüchtern, seid wachsam. Ja, diese Wachsamkeit ist uns geboten. Und die Frage auch hier wieder, wo stehen wir als Gläubige bezüglich dieser Wachheit? Ich habe mal hingeschrieben, das gilt jetzt für mich, wir brauchen Erweckung. Ich fand dieses Bild einfach so bezeichnend. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns alle hier als diesen oder mit ihm identifizieren sollen, aber das soll uns trotzdem ein bisschen bereit machen, dass wir nicht so wie dieser Zeitgenosse über irgendwelchen Büchern der Bibel liegen, sondern dass wir die Bibel lesen, dass wir wirklich die Zeichen der Zeit versuchen zu deuten, zu erkennen, dass wir wach bleiben bezüglich dem Reden unseres Herrn. Was, wenn er heute noch käme? Und dann hat mir ganz gut gefallen, dieses Kind hier, das zeigt eigentlich, wo wir stehen sollen. Wir sollen wach sein. Das ist leider in der Nacht wohl geschehen, dass dieses Kind hellwach war. Dann ist es nicht so gut. Aber für uns als Gläubige ist es gut, wenn wir wach bleiben. Der Petrus hat es in seinem zweiten Brief wie folgt formuliert, was von uns als Gläubige erwartet wird. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes. Also warten und hineilen auf das Tage, auf des Tages des Kommens Gottes, an dem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so bemüht euch, vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden und haltet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Das sagt der Petrus-Text zu uns Gläubigen, dass wir wachsam bleiben können, was es bedeutet. Ich hatte vorhin erwähnt, dass dieses Wort Entrückung noch einen weiteren Aspekt zum Ausdruck bringt, dass hier die ganze Kraft, Anwendung Gottes notwendig ist, um die Gläubigen von der Erde zu entrücken. Hierzu einfach nur nochmal, soll es uns zu denken geben, warum braucht es denn überhaupt Kraft, wenn die Braut sich doch schon bereitet hat, die Braut ist schon auf dem Weg, die will zu ihrem geliebten Bräutigam, dann bräuchte es keine Kraft, dann würde die Braut würde von ganz selbst kommen und laufen, ihm in die ausgebreiteten Arme laufen. Aber hier braucht es Kraft. Und kann es denn sein, dass uns hier noch irgendwas festhält? Und dieser Gedanke, der ist mir schon auch nahegegangen. Was bindet mich persönlich? Was ist dieser Knackpunkt, wo ich noch zu arg an diese Welt gebunden bin? Ist es vielleicht Sünde, ist es Besitz, Hab und Gut, der mich hier bindet, der uns hier bindet? Sind es unerfüllte Wünsche? Ist es vielleicht Anerkennung, die irdischen Freuden, die wir hier noch haben und genießen? Was bindet uns denn noch so stark? In einem Liedtext wird Folgendes zum Ausdruck gebracht. Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel. Doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben, und auch das Denken nicht zuletzt, dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt. Was will uns das Gedicht sagen? Ich habe es für mich so zusammengefasst. Heute Morgen hatten wir es in der ersten Stunde zum Thema Reichtum, Besitz. Jesus kam als Ärmster, der alles geschaffen hat, kommt als Armer, der nichts hat, der nichts, wo sein Haupt hinlegen kann. Und wir jetzt heute als Christen, wir haben hier in dieser Umgebung, wir haben Wohlstand. Wie sollen wir damit umgehen? Ich habe es für mich einfach auch so gedeutet, der Wohlstand, wenn wir erkennen darin den Geber, von dem alles kommt, dann dürfen wir diesen Wohlstand natürlich genießen. Aber wenn dieser Wohlstand natürlich dazu dient, uns von Glaubensleben, von der Ausrichtung zum Herrn, von der Bereitschaft, dem Herrn entgegenzugehen, abhält, dann ist er natürlich kontraproduktiv. Und Weiterhin dürfen wir immer wissen, bei allem Schönen, was wir hier auf Erden erleben haben, bei ihm, wenn wir bei ihm sind, wenn wir entrückt werden, wird es alles viel, viel schöner sein. Viel, viel schöner, wie wir es in den kühnsten Träumen uns hier vorstellen können. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, Abraham. Abraham hat in Zelten gelebt und wir können sagen, oder die einen argumentieren, ja, warum hat er in Zelten gelebt? Ja, das war halt am besten für seine Viehherden, die er hatte. Aber wir wissen eben auch, dass Abraham ein reicher Mann war. Und heute haben viele Viehherdenbesitzer Schlösser und Häuser, vor allem in Texas, wo sie vielleicht noch eine Ölquelle dazu haben. Ja, aber früher hat Abraham in Zelten gelebt. Und das Neue Testament offenbart uns auch, was dahinter steckte. Wir lesen unter den Glaubenszeugen in Hebräer 11, durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in das Land zu ziehen, das er als Erbe bekommen sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn, und jetzt kommt es, er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und das ist vielleicht für uns alle ein Bild, so wie ich es im Urlaub in unseren Zelten erlebt habe, wie man wieder den ganzen Wetter, sage ich mal, Ungereimtheiten ausgesetzt ist, wenn es regnet, wenn Gewitter ist. Man denkt, man schläft im Freien, wenn es nachts gewittert in einem Zelt. Es ist schon eine Herausforderung, aber es zeigt uns wieder, wir können nichts mitnehmen. Wir können unser Haus noch so schön machen, wir können es nicht mitnehmen. Der Herr Jesus baut uns das wunderbarste Haus einmal. Wir werden bei ihm, wenn wir uns für ihn entscheiden, einmal alles haben, wie wir es uns gar nicht schöner vorstellen könnten. Ich möchte noch ein letztes Bild geben. Und zwar, viele kennen es vielleicht noch aus dem Physikunterricht, irgendwann siebte Klasse. Stellen wir uns mal vor, wir kippen auf eine Glasplatte lauter Eisenspäne und die liegen, wenn wir sie draufkippen, in alle Richtungen verstreut, verteilt, liegen sie rum. Und jetzt kommt aber ein Magnet auf diese Glasplatte, wie wir es hier sehen. Und plötzlich richten sich die ganzen Eisenspäne, und das sind wir Gläubigen, richten sich auf einen Pol hin auf. Und dieser Pol heißt Jesus. Und so soll als Bild für uns unsere Ausrichtung auf den uns zurückholenden, wiederkommenden Herrn geschehen. Das soll uns als Bild einfach dienen. Wir sind in einer Zeit, wo wir nicht wissen, der Herr Jesus kann bald wiederkommen. Und in Lukas 21, 28 sagt es Jesus, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, erhebt eure Häupter. Also, das weltgeschichtlich sicherste Datum ist das Wiederkommen Jesu Christi. Darum leben Christen, leben wir nicht in den Tag hinein, sondern wir leben auf diesen Tag hin, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Das ist für uns das gedankliche Ziel. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und weil wir Christen wissen, wer kommt, ist es nicht so wichtig, was kommt, weil wir wissen, der Herr Jesus kommt. Der wird für uns das Beste machen. Abschließend gebe ich euch zwei Fragen mit, die ihr mitnehmen dürft. Gebe ich mir selber auch mit. Wo will ich dem Herrn Jesus noch ähnlicher werden als Ausrichtung für sein Wiederkommen? Und zweitens, was möchte ich in meinem Leben ändern mit dem Wissen, der Herr Jesus kommt bald? Amen.